Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Alte Freunde sind gegangen, der Schock über den dreisten Raub des Goldschatzes von Manching sitzt tief. Warum Theaterleute in Deutschland die letzte Generation mit Gandhi und Martin Luther King vergleichen und Nuran David Kalis erinnert mit einem Theaterstück an die rechtsextremen Brandanschläge in Mölln vor 30 Jahren. 483 Münzen über den Diebstahl aus dem Keltenmuseum Manching bei Ingolstadt hat Fazit gestern berichtet. Diebe konnten ja in der Nacht vom 22. auf den 23. November die 4 Kilo Gold unbemerkt aus dem hochgesicherten Haus stehlen. Das gab Rätsel auf. Heute ist unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke wieder zugeschaltet, denn es gibt erste Erkenntnisse. Was hatten die Ermittlungsbehörden mitzuteilen?
Sie haben einen Zeitablauf dieses dreisten Raubzuges gegeben, heute in einer Pressekonferenz in Manching. Und da zeigt sich, wie schnell das alles ging und wie dieser Raubzug ablief. Um 1.17 Uhr in der Nacht hat ein oder mehrere Täter oder Täterinnen ein Glasfaserkabel in einem Verteilerkasten der Telekom in Manching im Ortsgebiet durchtrennt. Manching ist etwa 20.000 Einwohner groß, zwischen Ingolstadt und München gelegen. Um 1.26 Uhr, also 9 Minuten später, hat der oder die Täter die äußere Fluchttüre des Museums aufgehebelt. Und weitere 9 Minuten später, um 1.35 Uhr in der Nacht, sind die Einbrecher dann schon mit dem Goldschatz verschwunden. Sie hatten zwei Vitrinen mit Panzerglas aufgebrochen, zerschmettert. Die Glassplitter konnten Journalisten heute im Museum noch sehen bei einer kurzen Ortsbesichtigung. Und jetzt kommt das Erstaunlichste aus meiner Sicht. Bemerkt wurde der Diebstahl erst 8 Stunden später, nämlich um 9.45 Uhr, als die ersten Mitarbeiter ins Museum kamen und feststellten, huch, der Goldschatz ist nicht mehr da. Das finde ich insofern erstaunlich, dass noch in der Nacht, als plötzlich das Internet verschwunden war in Manching wegen dieses gebrochenen oder eben durchgetrennten Glasfaserkabels, die Polizei sofort eine Streife losschickte. Und die hat auch in Manching Banken und Geldautomaten überprüft. Aber auf die Idee zu schauen, ob der Goldschatz eigentlich das Wichtigste und Wertvollste in Manching noch am Platze war, auf die Idee kam keiner.
Oh, oh. Welche Spuren gibt's dann? Gibt's überhaupt welche?
Es gibt wenig Spuren und Guido Limmer, der Präsident des Landeskriminalamtes Bayern, hat heute beschrieben, was diese 20-köpfige Soko, die jetzt gebildet wurde und die Oppidum heißt, weil eine solche keltische Oppidum eben auch in Manching entdeckt wurde vor 30 Jahren oder schon vor mehr Jahrzehnten und vor 30 Jahren oder 1999 dann eben dieser Goldschatz, deswegen der Name der Soko. Und was diese Soko tut, das hat Guido Limmer, der Präsident des Landeskriminalamtes Bayern, heute erklärt.
Spuren werden ausgewertet. Es wurden ja Fingerspuren genommen. Es wurde versucht, DNA zu sichern. Es wird gesucht nach Werkzeugspuren, das Aufhebeln, wie ich schon erwähnte, aber auch nach möglichen Fußspuren, die uns vielleicht Hinweise auf den oder die Täter geben können. Derzeit liegen uns leider keine Bilder vor, keine Aufnahmen, die wir für eine Fahndung nutzen könnten. Danach suchen wir noch.
Das ist die nächste bemerkenswerte Erkenntnis aus meiner Sicht, denn dieses Museum, das Kelten-Römer-Museum in Manching, das ja eigentlich um diesen Goldschatz herum gebaut wurde. Als der entdeckt wurde, hat man dieses Museum für 10 Millionen gebaut, Anfang der 2000er Jahre. Das soll angeblich ein Hochsicherheitstrakt gewesen sein. Ich war vor mehreren Jahren einmal in diesem Museum und erinnere mich noch an wahnsinnig viele Kameras, die dort überall installiert waren. Und jetzt gibt es keine verwertbaren Bilder der Einbrecher, was wohl daran liegt, dass eben die Verbindung gekappt war, weil diese Glasfaserkabel durchtrennt waren und es keine Verbindung mehr gab zwischen dem Museum und der Polizei, bei der eigentlich die Alarme direkt auflaufen sollten. Und dass man jetzt fast keine Hinweise hat und dass man auch so viel Zeit verloren hat durch diese Informationssperre, die da herbeigeführt wurde, das finde ich erstaunlich. Denn was nützen all die Sicherungseinrichtungen, wenn sie bei der Polizei nicht ankommen und man sie mit einem einfachen Schnitt durchs Glasfaserkabel wohl trennen kann. Guido Limmer, der Präsident des Landeskriminalamtes Bayern, sagt nun, vieles sieht so aus wie das, was im Bode-Museum in Berlin passiert ist, wo ja diese Maple Leaf Gold, Riesengoldmedaille gestohlen wurde. Oder auch im grünen Gewölbe in Dresden, wo wertvolle Juwelen gestohlen wurden. Und Guido Limmer sagt Folgendes.
Wir stehen natürlich auch im Austausch mit den Kollegen in Berlin und Dresden, wenn mögliche Parallelen bestehen zu dem Kunstraub im grünen Gewölbe, da die Juwelen und im Bode-Museum auch diese große Goldmünze der Maple Leaf.
Also vielleicht wird man ja so der Einbrecher habhaft. Das wäre natürlich ein Erfolg für die Ermittlungsbehörden, aber zu befürchten ist, dass für den Schatz das wenig Rolle spielt. Denn bei diesen erwähnten Raubzügen in Dresden und Berlin, wo man ja zumindest mutmaßliche Täter, die derzeit vor Gericht stehen, auch gefunden hat, war es dann so, dass man nur noch Goldspäne gefunden hat, weil die Täter höchstwahrscheinlich diese Schätze eingeschmolzen haben. Denn auf dem Kunstmarkt kann man die ja kaum verkaufen. Also geht es nur um den Materialwert. Die sind also wahrscheinlich für immer zerstört. Und das muss man auch für diese 483 Goldmünzen des alten Keltenschatzes befürchten. 2300 Jahre Geschichte sind damit sehr wahrscheinlich für immer verloren.
Also ich ringe in zweierlei Hinsicht um Fassung. Zum einen natürlich, weil, wie Sie gerade gesagt haben, die Münzen wahrscheinlich nicht mehr wiedergefunden werden können. Zum anderen aber über das Vorgehen der Polizei und dieses gekappte Internetkabel, bei dem man dann nicht an diesem wichtigen Museum mal vorbeifährt und guckt, was da los ist. Nicht nur der Museumsleiter in Manching ist entsetzt, auch viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Was bedeutet denn dieser Diebstahl, dieser Verlust für Kunsthistoriker und Archäologen?
Also es ist der ideelle Wert dieses Schatzes ist sicher unschätzbar, denn das ist für die Wissenschaft natürlich extrem bedeutend, aber es auch, so hat es der bayerische Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume heute gesagt, es ist auch das Erbe Bayerns. Also so wie die Juwelen, die im grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden, für Sachsens Geschichte bedeutend waren, so ist dieser Schatz für Bayern von Bedeutung, denn die Kelten hatten diese Region schon vor Tausenden von Jahren bewohnt und besiedelt. Und dieser Goldschatz zeigt zum Beispiel auch die Handelsverbindungen der damaligen Zeit mit Böhmen. Denn das war böhmisches Flussgold, das da gefunden wurde. Also der Handelswert ist 1,6 Millionen Euro dieses Goldes. Der Materialwert ist 250.000 Euro. Das ist alles ersetzbar, aber der ideelle Wert ist unschätzbar. Und heute hat sich auch in dieser Pressekonferenz der leitende Sammlungsdirektor der Archäologischen Staatssammlung München, Rupert Gebhardt, geäußert. Und zwar zu der Frage, ob es denn sinnvoll war, diesen Keltenschatz im Original im Museum zu belassen, warum denn da keine Kopie lag, wenn doch die Gefahr des Diebstahls so groß ist. Und darauf hat Rupert Gebhardt so geantwortet.
Ich finde, das ist eine Erpressung des Staates, wenn man sich das zu eigen macht. Ein Museum ist dazu da, Originale auszustellen und keine Kopien, weil davon lebt das Museum und davon lebt diese Gesellschaft. Und es ist eine gesellschaftliche Übereinkunft, dass wir das einfach so machen können.
Und ich muss gestehen, natürlich ist es was anderes, in ein Museum zu gehen, bei dem man weiß, da ist der Original-Keltenschatz und nicht eine Kopie. Andererseits muss ich sagen, dieser Keltenschatz wäre leicht zu kopieren gewesen, ohne dass man das auf den ersten Blick merkt. Und wenn man ihn im Original ausstellt, dann muss man ihn, finde ich, auch wirklich gut sichern. Und was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist, dass man nur auf diese Internetverbindung zur Polizeiwache setzt, wenn da ein Überfall stattfindet und jemand die Vitrinen zerschlägt. Warum dann nicht beispielsweise ein akustisches Signal losgeht in der Nacht, wo man dann darauf hingewiesen worden wäre, da hat ein Einbruch stattgefunden. All das gab es nicht. Also klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hier waren die Behörden aus meiner Sicht vorher nicht besonders schlau und stehen jetzt wirklich dumm da, weil ein weiterer Millionenraubzug von cleveren und dreisten und hochkriminellen Einbrechern funktioniert hat.
Michael Watzke über den aktuellen Ermittlungsstand nach dem Goldraub aus dem Museum Manching. Hier ist die Kultur vom Tag. Bislang von mehr als 100 Künstlerinnen und Künstlern unterzeichnet. Der Aufruf Klimaschutz ist kein Verbrechen, Solidarität mit der letzten Generation, initiiert unter anderem von Regisseur Volker Lösch. Die Klimakatastrophe hat längst begonnen, heißt es. In weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit würden die Aktionen gegen das, wie es heißt, kollektive Versagen, das Klima zu schützen, aber mit Hohn, Hetze und Diffamierung kommentiert. Und die letzte Generation als extremistisch bezeichnet. Wörtlich heißt es, was ist extremer als eine Gesellschaft, die nicht aufhört, ihre eigene Zukunft und die Lebensmöglichkeiten kommender Generationen zu zerstören? Die Theaterregisseurin Claudia Bauer gehört zu den Erstunterzeichnerinnen des Aufrufs. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
In dem Appell wird die letzte Generation mit Gandhi und Martin Luther King verglichen. Wo sehen Sie die Parallele?
Naja, also auch diese Menschen haben ja durchaus drastische Maßnahmen ergriffen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ich glaube auch, dass drastische Maßnahmen nötig sind, um überhaupt in dieser lauten, wilden, bunten Welt voller Konsum und bunter Bilder, dass man da überhaupt Gehör findet.
Welche drastischen Maßnahmen bei den beiden Ikonen des gewaltfreien Widerstands und des gewaltfreien Protests meinen Sie, wenn in Deutschland die letzte Generation Autofahrern die Bewegungsfreiheit nimmt und Kunst beschädigt?
Naja, also erstens wird die Kunst ja nicht beschädigt. Da sind ja auch immer schön Panzerglasscheiben davor. Also es wird ja das Kunstwerk an sich nicht beschädigt. Also zumindest habe ich noch nicht davon gehört. Und ich glaube, Auto in Deutschland ist natürlich ein hochsensibles Thema. Und dieses Thema muss aber angegangen werden. Also was Tempolimit angeht, die Umstellung auf andere Antriebe angeht. Also das Thema Auto finde ich ja sogar noch sympathischer, als die Panzerglasscheiben von Kunstwerken mit Kartoffelsalat oder was auch immer zu beschmutzen. Aber ich finde, das Thema Auto muss behandelt werden.
Sie rekurrieren jetzt auf das Tempolimit. Meine Frage ging ja um die Bewegungsfreiheit von Autofahrern, die letzte Generation ja unterbindet, indem sie sich auf die Straßen klebt. Ja. Ich wollte ja nochmal die Parallele zurück zu Gandhi und Martin Luther King. Also es geht ja um die Einschränkung der Freiheit der anderen.
Ja, aber ich glaube, also erstens ist der Autofahrer ja ein Mensch, der nicht in sein Auto hineingeklebt ist, sondern es ist ja ein Mensch, der durchaus auch andere Verkehrsmittel nutzen könnte, also der sich dafür entschieden hat, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren. Wo es natürlich dann kritisch wird, dass es natürlich Menschen gibt, die mit dem Auto fahren müssen oder transportiert werden müssen, wie zum Beispiel Kranke oder sowas. Das ist natürlich ein anderes Thema. Und natürlich, wenn man da in die feinsten Verästelungen geht, wird man immer Argumente dagegen finden. Ich glaube, dass das Ganze einfach ein wirklich verzweifelter Ausdruck ist von Menschen, die wirklich verzweifelt versuchen, Gehör zu finden, um bestimmte Dinge zu stoppen, von denen wir alle intellektuell wissen, dass wir so nicht weiterleben können, und zwar nicht mal ansatzweise. Und ich glaube, darauf aufmerksam zu machen und natürlich auch mit einem bestimmten Moment der Ungemütlichkeit oder mit einem bestimmten Moment, wo natürlich Menschen in ihrem Alltagsfluss gestoppt werden, das finde ich, ich habe oft darüber nachgedacht, was sollte man anderes tun? Ich finde diesen Ausdruck, den die jungen Kolleginnen da finden, das ist ja schon eine Verzweiflung. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Mir fällt nichts anderes ein. Also ich habe da viel drüber nachgedacht. Es ist ja nicht so, dass ich sage, wow, alles super. Also ich bin da total ambivalent, aber ich versuche auch verzweifelt darüber nachzudenken, was könnte man denn sonst tun? Das ist ja die große Frage.
Na, ich kann Ihnen ja den Vorschlag machen, die letzte Generation könnte agieren wie Gandhi und Martin Luther King. Die interessante Frage ist ja, warum haben die beiden es geschafft, Millionen von Menschen zu mobilisieren? Und die letzte Generation schafft das nicht, obwohl sich die Menschen der Ziele durchaus bewusst sind und sie ja nicht ablehnen.
Ja, ich glaube einfach, dass die Welt sich so stark verändert hat. Wir leben ja in einer Ablenkungsgesellschaft und es gibt so viele Möglichkeiten, nicht da hinzugucken, wo man hingucken sollte. Und ich glaube, dass deswegen die Maßnahmen auch so drastisch verzweifelt sind, weil man hat ja nicht den Eindruck, dass irgendetwas passiert, weil alle wissen es, alle gucken hin. Alle schauen sich das verzweifelt im Fernsehen an und sagen dann, ah ja, mein Gott, ja, das ist ja wirklich schlimm. Aber es passiert ja nichts. Das Verhalten verändert sich ja nicht. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Einzelperson mit ihrem Einzelauto natürlich nicht den Gros der Emissionen und der ganzen Vergiftung ausmacht. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, an die wirklichen Ursachen ranzukommen. Und deswegen müssen Zeichen gesetzt werden. Und ich finde das auch manchmal fragwürdig. Aber dann überlege ich mir, was würde ich tun, wenn ich jetzt zur letzten Generation gehören würde, zu der ich nicht gehöre, sondern die ich nur unterstützen kann und sagen kann, ich reagiere auf euch, wie ich das kann.
Wenn sich jetzt viele Theatermacherinnen und Theatermacher in Deutschland mit der letzten Generation solidarisieren, der Appell, aber die Öffentlichkeit für ihre Untätigkeit kritisiert, für ihre Ablehnung, für welches Publikum machen Sie dann Theater, Frau Bauer?
Oh Gott, für welches Publikum, das habe ich noch nie richtig beantworten können. Ich mache Theater für die Leute, die sehen wollen. Und ich gebe auch offen zu, dass ich auch noch andere Themen auf der Bühne habe, außer Klima. Ich sehe das auch nicht als meine Aufgabe sozusagen, dass die Kunst von vorne bis hinten ein Appell in dieser Richtung sein muss, sondern die Kunst ist ja vielfältig und Kunst spricht viele verschiedene Themen an. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn man darüber kommuniziert. Und ich glaube, jeder Mensch, der das anspricht oder der vielleicht auch etwas vorlebt, vielleicht sogar manchmal auch vorspielt, ist ja sozusagen ein gewonnener Mensch, der vielleicht ein kleines Quäntchen dazu beiträgt. Am besten ist natürlich Vorleben, also eben nicht nur Vorsagen und Lippenbekenntnisse machen, sondern dass tatsächlich etwas passiert. Ich bin auch nicht mit jeder Sache einverstanden, aber ich glaube, Drastik ist eine Sache, die man im Moment gar nicht vermeiden kann.
Sagt die Theaterregisseurin Claudia Bauer, Mitunterzeichnerin des Aufrufs Klimaschutz ist kein Verbrechen, Solidarität mit der letzten Generation. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend, Frau Bauer.
Danke.
Eine Uraufführung gab es heute in den Münchner Kammerspielen, 30 Jahre nachdem 3 Menschen in Mölln verbrannten, weil 2 Rechtsextremisten Brandsätze in 2 Häuser warfen. Heute hat Nuran David Kalis mit seinem neuen Stück An die Tat in der Nacht zum 23. November 1992 erinnert.
Wir sind denen egal. Arbeitsmaschinen. Vieh, das auf die Schlachtbank muss. Nur ein Türke kann einen Türken beschützen.
Was redest du da?
Deutschland hat nach der Wiedervereinigung sämtliche Hemmungen verloren. Die haben alle keine Scham mehr. Und dann gewinnen sie auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist ein Nazi-Volk. Voller Einzeltäter. Weißt du nicht mehr, was vor 3 Monaten war?
Doch, ich weiß, was vor 3 Monaten war. Ich werde auf Verpflichten haben, nicht vergessen. Das waren Pogrome von Rechtsextremen und Tausende standen da und applaudierten. Sahen zu, wie Menschen mit Molotow-Cocktails attackiert wurden. Versperrten der Feuerwehr den Weg. Niemals werde ich diese Bilder vergessen. Und heute, 3 Monate später, schon wieder ein Anschlag, diesmal in Mölln. Und auch diesen Tag, den 23. November, werde ich nicht vergessen.
Aus das Erbe von Nuran David Kalis, inszeniert von Pina Karabulut an den Münchner Kammerspielen. Bei der Uraufführung war für Fazit Sven Riklefs, hat das Stück als Basis diese Fakten und erzählt aus den Fakten heraus oder hat er sich eine ganz eigene Geschichte ausgedacht für dieses Stück?
Nein, die Fakten des tödlichen Feuers sind zwar von Anfang an präsent, aber Nuran David Kalis hat für die Münchner Kammerspiele ein fiktionales Stück geschrieben, das zunächst einmal einen ganz eigenen Handlungsplot hat. Und das ist die Beerdigung von Murat Doğan, eines türkischstämmigen Einwanderers und Gründers und Prinzipals eines sehr großen deutschen Logistikunternehmens, das weltweit Milliardenumsatz hat. Und zu dieser Beerdigung und zur Testamentseröffnung kommen in diesem Stück eben seine Familienmitglieder zusammen. Und in diese Trauersituation bricht dann tatsächlich der 23. November mit dieser Horrormeldung herein. Das Stück spielt an 3 Tagen, also ein Brand- und Mordanschlag gegen türkischstämmige Mitbürger. Und das erschüttert natürlich diese Trauersituation noch zusätzlich, die sowieso die Zerrissenheit dieser Familie zwischen ihren türkischen Wurzeln und der deutschen Erfolgsgeschichte und die Konflikte innerhalb der Familie zeigt, erschüttert nochmal insbesondere und stellt dann Fragen tatsächlich nach Identität, nach Zugehörigkeit und vor allen Dingen auch nach Sicherheit.
Was hat es mit dem Titel Das Erbe auf sich?
Na, das Erbe ist zum einen tatsächlich das Erbe, also die Testamentseröffnung sagt, dass alle Familienmitglieder mindestens 5 Jahre in Deutschland bleiben müssen, dass das Unternehmen in Deutschland verbleiben muss und sonst wird nicht geerbt und das Erbe ist natürlich das Erbe der rechtsradikalen Mordgeschichten, die sich durch die letzten 30 Jahre, wie wir alle wissen, ziehen und die nicht wirklich von der deutschen Mehrheitsgesellschaft in den Blick genommen worden ist in diesen 30 Jahren und nicht wirklich aufgearbeitet.
In welcher Tonlage hat Pina Karabulut das Ganze inszeniert?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, in welcher Tonlage. Ich würde mal am ehesten den Begriff abstrakt dafür wählen. Karabulut hat sich für die Bühne verschiedene Erzählebenen geschaffen. Der Blick auf den Brandanschlag findet zum Beispiel nur im Ton statt, zunächst einmal mit projiziertem Text und dann diese schlossartige Villa der Familie, und die manchmal elegischen Stills der trauernden Familienmitglieder in einem brunnenbestückten, groß angelegten Garten finden nur auf der heruntergefahrenen Leinwand statt. Also im Film lange Blicke, lange Gänge, Wiederholungsschleifen von einzelnen Dialogen, die Protagonisten vor Brunnen, vor Skulpturen, vor abstrakter Kunst. Und dazu kommt dann die Auseinandersetzungen der Familie, die live auf der leeren Bühne stattfinden, auf einem runden, sich manchmal auch drehenden Podest vor einem blauen Rundhorizont. Alles szenisch sehr stilisiert, die Figuren manchmal im Raum verteilt, wobei man das Gefühl hat, man blickt auf eine Familienaufstellung. Dann wieder körperlich choreografiert im Ausdruck der Feuertod der drei tatsächlich Gestorbenen, vielleicht nochmal nachvollzogen, choreografisch im Lichtkegel unter Rauchschwaden. Also das Ganze wird nochmal von Pina Karabulut auf eine, sagen wir mal, szenisch abstrakte Ebene gehoben.
Sie ist ja bekannt für ihr Gespür für das Popkulturelle, auch für eine gewisse Fröhlichkeit. Das hat sie also in dieser Arbeit ganz verbannen müssen?
Ich glaube tatsächlich verbannen müssen. Es gibt, wenn ich mich recht entsinne, nur eine Szene, wo die drei Kinder in Anlehnung wahrscheinlich an ihre Jugend zusammen kiffen. Wo so etwas wie tatsächlich auf der Bühne und auch im Zuschauerraum eine gewisse Fröhlichkeit oder Humor aufkam. Ich denke, ansonsten verbietet sich das wahrscheinlich tatsächlich, also eine Fröhlichkeit, ein Humor bei diesem Thema.
Mit welchem Gefühl haben Sie, nachdem der Vorhang gefallen war, das Theater verlassen?
Ich denke, dass es ein richtiger und wichtiger Versuch ist, der Opfer von Mölln und damit natürlich auch all der anderen Opfer rechtsradikaler Anschläge zu gedenken. Nach dem Applaus, und das war vielleicht dann für alle nochmal berührend, alle sind sitzen geblieben, liefen dann noch einmal alle Namen der Todesopfer rechtsradikaler Gewalt der letzten 3 Jahrzehnte über den Screen. Zugleich ist dieses Stück tatsächlich auch ein Appell, dass nicht nur die Geschichte der Todesopfer, sondern überhaupt die Geschichten von Migrierten endlich erzählt werden müssen und man muss ihnen vor allen Dingen, sie müssen gehört werden. Es ist Zeit zuzuhören, sind die letzten Worte des Stückes und das, denke ich, berührt dann alles tatsächlich so, dass man über manchen allzu eindeutigen Botschaftscharakter des Stückes. Also Nuran David Kalis hat so manche Botschaft sehr direkt seine Figuren aussprechen lassen. dass man darüber dann doch gerne hinwegsieht.
Theaterkritiker Sven Rickleffs nach der Uraufführung von Das Erbe. Die nächsten Vorstellungen an den Münchner Kammerspielen sind morgen und am 1. Dezember. Jetzt geht's weiter mit Oliver Thoma.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Mainzer Theater Unterhaus hat die Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises 2023 bekannt gegeben. Die Auszeichnung gilt als eine der wichtigsten in den Bereichen Kabarett, Satire und Stand-up im deutschsprachigen Raum. Der Preis in der Kategorie Kabarett geht an Anni Hartmann. Sie ist damit die fünfte Frau in der 51-jährigen Geschichte des Preises, die diese Auszeichnung bekommt. Mareike Gries.
Hartmann ist studierte Volkswirtin und beschäftigt sich in ihren Programmen oft mit Wirtschaftsthemen. In der Kategorie Stand-up wird die Komikerin und Schauspielerin Caroline Kebekus geehrt für, so die Jury, beste Unterhaltung mit klarer Haltung. In der Sparte Musik wird Danger Dan ausgezeichnet. Er wurde mit der Hip-Hop-Gruppe Antilopengang bekannt. Die Jury des Kleinkunstpreises ehrt ihn für sein Soloalbum »Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt«. Den Ehrenpreis für das Lebenswerk erhalten Jochen Malmsheimer und Frank Gosen für ihr Duo Tresenlesen.
Die Preise sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert und sollen Ende Februar in Mainz verliehen werden. Bei der Verleihung des Europäischen Filmpreises sollen zwei Auszeichnungen an die deutsche Produktion Im Westen nichts Neues gehen. Der Film soll die Preise in den Kategorien Beste visuelle Effekte und Bestes Maskenbild erhalten. Das gab die Europäische Filmakademie in Berlin bekannt. Der Preis soll zwar erst am 10. Dezember im isländischen Reykjavik verliehen werden, in einigen Kategorien wurden aber schon vorab Gewinnerinnen und Gewinner veröffentlicht. Noch nicht bekannt ist, wer den Preis für den besten Film erhält. Hier konkurrieren Triangle of Sadness, Close und Holy Spider. Bundespräsident Steinmeier will mehr Frauen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland auszeichnen. Obwohl das Engagement vergleichbar mit dem von Männern sei, würde nur ein Drittel der Orden an Frauen gehen, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Steinmeier wolle den Anteil auf mindestens 40% anheben. Dietrich Karl Meurer.
Der Bundespräsident ruft gleichzeitig dazu auf, mehr Frauen für die Auszeichnung vorzuschlagen. Die Menschen sollten sich umschauen in der Nachbarschaft, in der Freizeit oder im Arbeitsumfeld. Steinmeier sagte, Frauen leisten Großes in unserer Gesellschaft. Der Verdienstorden, der oft auch als Bundesverdienstkreuz bezeichnet wird, wird in verschiedenen Stufen vergeben. An Bürgerinnen und Bürger, die sich verdient gemacht haben im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, geistigen oder ehrenamtlichen Bereich.
Der britische Musiker und gelegentliche Schauspieler Wilco Johnson ist tot. Der ehemalige Gitarrist und Sänger der Band Dr. Feelgood starb bereits vorgestern im Alter von 75 Jahren. Das bestätigte sein Management. Die Todesursache wurde nicht bekannt. Johnson wurde in den 1970er Jahren als Mitglied der Rockband Dr. Feelgood bekannt, die großen Einfluss auf die spätere Punkbewegung hatte. Als Schauspieler wirkte der Brite mit dem markanten Gesicht in 4 Folgen der Erfolgsserie Game of Thrones als Scharfrichter Sir Ilyn Payne mit.
Pinocchio, die Holzpuppe von Meister Geppetto, die nach vielen Abenteuern mit den Bösewichtern Fuchs und Kater, aber vor allem mit Hilfe einer Fee ein Mensch, ein guter Mensch wird. Fast 150 Jahre alt ist diese italienische Geschichte, verfilmt 2022 sowohl von Robert Zemeckis als jetzt auch von Guillermo del Toro.
Da vorne! Was ist das?
Spricht!
Er ist nur eine Puppe.
Bin ich nicht. Ich bin ein lebendiger Junge.
Für Kinokritiker Jörg Taschmann gehört Guillermo del Toros Pinocchio zu den Filmen der Woche. Wie böse sind denn die Bösen und wie gut die Guten?
Na, das Interessante, glaube ich, an diesem Film ist, dass die Bösen und die Guten hier ein bisschen verschwimmen und dass es andere Böse gibt als die, die man aus diesem klassischen Pinocchio, sei es eben aus der Geschichte von Collodi oder eben diesen sehr, sehr berühmten Disney-Film aus den 40er Jahren kennt. Also was Guillermo del Toro zum Beispiel mal gemacht hat, ist, er siedelt diese ganze Geschichte im faschistischen Italien Mussolinis an. Damit sind die Bösen natürlich in gewisser Weise vorgegeben, weil das natürlich eine Rolle spielt, dieser politische Hintergrund. Und die Figur des Geppetto Otto wird eben auch verändert. Der hat nämlich einen leiblichen Sohn zu Beginn des Films, den er über alles liebt. Der ist auch hoch anerkannt, gilt als wunderbarer Vater, aber dieser Sohn stirbt bei einem Bombenangriff. Und dann wird aus diesem Geppetto ein sehr bösartiger, zynischer Mann, der eigentlich im Suff diese Holzpuppe Pinocchio schnitzt und sich um diesen Jungen eigentlich nicht großartig kümmert. Und Pinocchio, den wir ja eigentlich so als einen kleinen Draufgänger kennen, der nicht zur Schule geht, der sich leicht ablenken lässt, der es irgendwie gut meint, es aber irgendwie nicht schafft, der ist hier eigentlich wirklich so eine herzensgute Holzpuppe, während Geppetto eigentlich so ein bisschen der Böse ist oder der schlecht gelaunte, der zynische. Und da dreht sich dann natürlich ein bisschen was um. Und auch diese politische Komponente ist interessant, weil wenn man die Geschichte von Pinocchio kennt, da gibt es zum Beispiel dieses Land, wo die Jungs hingehen und nur noch Spaß haben. Dieses Land der Spielerei. Und wer zu lange spielt, wird ja zum Esel. Und diese Eselgeschichte wird auch neu erzählt, weil sie wird so erzählt, das sind so kleine Kindersoldaten, so fanatische Mussolini-Jünger, die unbedingt im Krieg kämpfen wollen.
Wie ausgetüftelt ist denn die Animationstechnik?
Na, auch das ist interessant, weil das ist die sogenannte Stop-Motion-Technik. Das heißt also, diese ganz altmodische Technik, die wir zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten aus diesen Wallace & Gromit-Filmen oder schon das Schaf noch kannten, wo eben wirklich Figuren noch gebastelt werden per Hand, die werden dann Bild für Bild gefilmt und so entsteht eine Bewegung, daher eben Stop-Motion im Englischen. Und das hat natürlich noch so was Handgemachtes. Natürlich ist der ganze Film nicht nur so handgemacht, da hat man, glaube ich, auch schon noch ein bisschen anders nachgeholfen. Aber das verleiht ihm natürlich eine ganz andere Optik, als das, was wir heutzutage in diesen Pixar-3D-Sachen kennen, die ja auch Disney letztendlich übernommen hat.
Ist das jetzt der Weihnachtsfilm des Jahres für politisch interessierte Eltern und ihre Kinder?
Na, für ihre Kinder glaube ich schon mal nicht, weil diese Monster sind oder monsterähnlichen Figuren, die es da gibt, wie zum Beispiel diesen Feuerschlucker, der übrigens interessanterweise Graf Wolpe heißt, das sind also Fuchs und Kater aus dem Original noch so ein bisschen mit hineingeflossen in diese eine Figur. Nein, Kinder werden sich ängstigen, vor allem kleine Kinder. Also das müssen dann schon ordentlich große Kinder sein, um da überhaupt Spaß dran zu haben, glaube ich, weil sonst könnte man da ernsthafte Albträume von kriegen. Und ich hatte auch Probleme mit diesem Film zu Beginn. Ich habe den amerikanisch-englischen Original gesehen und fand, das passte wiederum nicht zu diesem Setting Italien 40er Jahre. Da musste ich erstmal reinkommen. Ich fand auch diese Geschichte, dass er wirklich mal ein Kind hatte, was gestorben ist, absolut unnötig. Aber irgendwann ist man drin nach einer halben Stunde und dann ist man auch fasziniert von dieser anderen Interpretation, auch von dieser Neuinterpretation. Und die Animation macht schon was her, aber es ist ein sehr düsterer Weihnachtsfilm und ein sehr düsterer Pinocchio. Und was wir gerade so im O-Ton gehört haben mit dieser bombastischen Musik, das wirkt dann ein bisschen euphorischer, als es der ganze Film ist.
Mitte des 19. Jahrhunderts und damit sind wir beim zweiten Film der Woche, hat Emily Bronte der Welt den Roman Sturmhöhe geschenkt. Jetzt ist ihr Leben verfilmt worden. Jörg, ist das ein Biopic in gediegenen Farben?
Es ist in gewisser Weise ein Biopic, der das letzte Jahr von Emily Bronte erzählt. Es fängt eigentlich klassisch an. Sie liegt krank im Bett. Ihre große Schwester, die ja auch geschrieben hat, Charlotte, schimpft sie aus, dass sie ein fürchterliches Buch geschrieben habe, nämlich Sturmhöhe, das widerlich sei, das vulgär sei. Und dann gibt es eben eine lange Rückblende, wie es zu diesem Buch gekommen ist, wie überhaupt das Verhältnis der Schwestern untereinander ist. Aber es ist eben nicht so eine gediegene, steif britische Literaturverfilmung, sondern man hat schon versucht, auch diese Emily Bronte hier neu zu interpretieren. Regisseurin ist Frances O'Connor, eigentlich eine Schauspielerin, die hier ihr Regiedebüt gibt. Und sie hat eine wunderbare Hauptdarstellerin gefunden, nämlich Emma McKay. Emma McKay kennt man einmal aus der Netflix-Serie Sex Education, aber eben auch aus dem französischen Film Eiffel, weil sie ist beides, sie ist Französin und Britin. Das spielt in diesem Film übrigens auch eine Rolle, deswegen erwähne ich das auch. Und die wird als sehr rebellisch gezeigt, als einerseits irgendwie sehr verschlossen, aber auch als eine junge Frau, die sich nicht anpasst und die eigentlich nur ihren Bruder liebt, der eben auch sowas Unangepasstes hat. Und da gibt es wirklich eine schöne Szene, wenn sie irgendwie in der Landschaft stehen und die ganze Zeit irgendwie nur schreien, die Gedanken sind frei. Das hören wir uns jetzt mal auf Englisch an.
Do you think I could be a writer?
Perhaps.
What's this? Freedom in thought.
Freedom in thought!
What are you doing?
Try it.
Freedom in thought!
A pathetic attempt. But freedom in thought! Come on, really get behind it.
Freedom in thought.
Come on, give it some welly. Freedom in thought.
Freedom in thought.
Ja, und das hat man vielleicht hier auch so ein bisschen gehört. Sie hat sowas Schüchternes, diese Emily. Es fällt ihr schwer, sich auszudrücken. Nun hat man hier in dem Film, also von Frances O'Connor, eine Liebesgeschichte erfunden, die es wahrscheinlich so garantiert nicht gegeben hat. Sie verliebt sich in einen jungen Vikar. Da entsteht eine leidenschaftliche Liebe. Und sie selber stammt ja aus einem Pfarrerhaus. Und das führt natürlich dann zu mehreren Verwicklungen, auch moralischen Fragen, die sich dann der Vikar stellt. Und all das soll, so dieser Film, dazu geführt haben, dass sie dann dieses herausragende und beeindruckende Buch geschrieben hat, übrigens unter einem männlichen Pseudonym. Und da, finde ich, geht dann die künstlerische Freiheit zu weit, weil es gibt dann so eine Versöhnungsszene zwischen dem Vater, der mit der Tochter eigentlich nie was anfangen konnte, der seine Tochter feiert, die dann als Emily Bronte eben Sturmhöhe geschrieben hat. Es gibt eben auch so gedruckte Bücher und das hat es in der Tat so nie gegeben. Und da finde ich dann, das wird mir ein bisschen fragwürdig, wenn das so bekannt ist, dass sie unter Pseudonym geschrieben hat, uns dann solche Neuinterpretationen zu geben, der natürlich die Rolle aufwertet von ihr als einer ganz außergewöhnlichen Frau, aber sie wird sonst im ganzen Film auch schon als außergewöhnlich genug dargestellt. Also das hätte es nicht unbedingt gebraucht.
Jörg Taschmann mit seinem Film der Woche Emily und Pinocchio ab morgen im Kino. Guido Reni, 1575 in Bologna geboren, wurde in seiner Zeit der Göttliche genannt. Denn er holte besonders virtuos das Himmlische auf die Erde und in den Barock, das Zeitalter der Fürsten. Rudolf Schmitz über die Ausstellung im Frankfurter Städelmuseum, die an den Italiener mit 130 Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken erinnert.
Bilder aus dem Prado in Madrid, der National Gallery in London, dem Metropolitan Museum in New York, der Auftakt der Frankfurter Reni-Ausstellung beginnt mit einem Paukenschlag. Zum kleinformatigen Frühwerk der Himmelfahrt Mariens aus dem Besitz des Städelmuseums gesellen sich großformatige Varianten aus den bedeutenden Museen der Welt. Engelschöre mit Musikinstrumenten, die Gottesmutter umflatternde Putten, verheißungsvolle Strahlen aus dem goldfarbenen Jenseits, Maria mit der Demutsgeste der ausgebreiteten Arme und natürlich dem himmelnden Blick. Guido Reni lässt uns das summende Crescendo der Himmelfahrt sehen und hören. Dazu unter einem Glassturz das Rechnungsbuch des Malers aus den Jahren 1609 bis 1612. Es dokumentiert, dass Guido Reni während seines Romaufenthalts als Hofkünstler des Borghese-Papstes Paul V. der Jeff Koons des Barock war. Höchst bezahlt, überaus begehrt, sagenhaft erfolgreich. Kurator Bastian Eclerci.
Er hat in der Tat enorme Einnahmen erzielt mit seiner Kunst. Sein Problem war nur, er war spielsüchtig. Das heißt, die hohen Beträge, die er gewissermaßen tagsüber eingenommen hat, die sind dann abends in den Spelunken von Bologna gleich wieder draufgegangen. Also das gehört eben auch zu dieser komplexen Persönlichkeit mit dazu.
Weitere Facetten seiner Persönlichkeit. Guido Reni hatte Angst vor Frauen. Wenn sie in seinem Atelier waren, erstarrte er zu Marmor, wie sein Biograf Malvasia schreibt. Sein Selbstwertgefühl als Maler war allerdings außergewöhnlich. Er verkehrte mit Adligen und dem Klerus selbstverständlich auf Augenhöhe, verteidigte seinen Ruf mit verbaler Aggressivität. Sein merkwürdiges Verhältnis zu Frauen schlägt sich allerdings in seiner Malerei nieder. Physiognomisch ist da wenig Realität. Seine Marienfiguren wirken seltsam blass und uninteressant. Sehr viel mehr reizt ihn offenbar der männliche Körper, den er stets mit mikroskopischem Genital wiedergab. Das Städelmuseum widmet dem männlichen Akt ein eigenes Kapitel. Apoll, Herkules, Bacchus, Hippomenes, Samson. Bastian Eclerci.
Unter anderem der große Samson aus der Bologneser Pinakothek, der tatsächlich zum ersten Mal seit über 400 Jahren, seit er gemalt wurde, eben seine Heimatstadt Bologna verlassen hat, worüber wir sehr glücklich sind. Ein monumentales Bild, also ein überlebensgroßer Akt, der sozusagen in seiner Pracht und Schönheit triumphiert über das Schlachtfeld des Grauens, auf dem er sich befindet, wo er gerade 1000 Philister erschlagen hat.
Der hoch aufgerichtete Samson mit golden-ockerfarbenem Tuch um die Lenden setzt einen Fuß auf einen erschlagenen Philister, wendet den Kopf himmelwärts, aber nur, um aus dem Eselskiefer zu trinken, mit dem er seine Feinde erledigt hat. Er wirkt so unbeschädigt makellos wie John Wayne, der gerade 100 Rothäute abgeknallt hat. An dieses Schauspielerhafte von Renis Figuren muss man sich gewöhnen. Verlangen wir heutigen von den Malern der Vergangenheit doch im Wesentlichen psychologische Feinfühligkeit, realistisch überraschende Milieuschilderung und gerne auch Liebe zur Natur und Landschaft. Das alles ist von Guido Reni trotz seiner koloristischen Qualitäten nicht zu bekommen. Im erwähnten Sinne interessant wird es allerdings, als Guido Reni ab 1601 in Rom lebt und unter den Einfluss von Caravaggio gerät.
Ja, er ist eigentlich einer der ersten Caravaggisten. Ja. Er ist einer der frühesten, die sich damit auseinandersetzen, noch während Caravaggio in Rom selbst sich aufhält. Durchaus auch in Rivalität dazu. Und Malvasia berichtet eben auch, dass das Caravaggio gar nicht behagt hat, dass Guido sozusagen seinen Stil gestohlen habe. Er macht eben etwas ganz Eigenes draus.
In Gemälden wie David mit dem Haupt des Goliath, Christus an der Geißelsäule oder Halbfigurenbildern wie Lot und seine Töchter findet man dann plötzlich maliziöse Atmosphäre, Individualisierung, Psychologie, fast schon realistische Frauendarstellung. Verblüffend in dieser kunsthistorisch sorgfältig aufbereiteten Schau sind die Zeichnungen und Radierungen, in denen Guido Reni vom Prinzip der genialen Einfachheit, wie es Kurator Bastian Eclair sie nennt, abweicht und detailreiche Milieuschilderung und charakterisierende Figurenzeichnung unter Beweis stellt. Die Schau des barocken Malerstars im Frankfurter Städelmuseum ist voller Entdeckungen, voller hochkarätiger Leihgaben und entbehrt mit ihren blau-grauen, bordeaux-roten und himmelblauen Wandfarben durchaus nicht einer legitimen Sensationslust, wie es nun mal einem ehemals göttlichen gebührt.
Und zu sehen ist die Ausstellung bis zum 5. März, wie gehört, im Frankfurter Städelmuseum. Um Malerei geht es auch in der Kulturpresseschau von Tobias Wenzel, die aber erstmal eine ganz besondere Vorstellungskraft fordert.
Ein toter Vogel mit abstehendem Flügel klebt an einer ICE-Lok. Zu diesem Foto schreibt die Taz mit sehr speziellem Humor: Die Bahn ist immer für eine Überraschung gut. Verunglückte Taube. Überraschungen bzw. Überraschendes, die Feuilletons vom Donnerstag sind voll davon. Entleert der Koitus das Gehirn? Fragt Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung und dürfte etlichen Lesern damit einen gehörigen Schrecken einjagen. Bis ihnen beim Lesen des Artikels klar wird, dass es hier um Vorstellungen aus der Renaissance geht. Sex soll Michelangelo so gut wie nie gehabt haben, Raphael dagegen praktisch pausenlos. So viel, dass schon die engeren Zeitgenossen gestaunt haben, wie er daneben noch zum Malen seiner Madonnen gekommen ist, schreibt Richter und zitiert aus Andreas Bayers Buch »Künstler, Leib und Eigensinn«: Dass venerische Ausschweifungen Körper und Geist des Mannes schwächten, war eine Überzeugung der Zeit. Albertus Magnus ging davon aus, dass der Geschlechtsverkehr unmittelbar das Gehirn entleere. Und noch Vasari führt Raphaels frühen Tod auf dessen erotische Hyperaktivität zurück. Richter fügt hinzu: Raphael starb mit 37 Jahren, Michelangelo wurde 88. Waren Sie schon mal in Saudi-Arabien? Ich auch nicht, schreibt Paul Ingendey in der Frankfurter Allgemeinen und gesteht, sich erst jetzt nach dem Sieg von Saudi-Arabien gegen das scheinbar übermächtige Argentinien bei der Fußball-WM in Katar zum ersten Mal für das Land und die Menschen zu interessieren. Ingendey findet es wunderbar, dass Saudi-Arabien mal eben einen Feiertag zur Erinnerung an diesen Sieg eingeführt hat. Außerdem hat er die Reaktionen von Saudis beobachtet, darunter eine durchaus überraschende. Ein YouTube-Video von feiernden Fans zeigt einen Mann, der vor Freude eine Metalltür aus der Wohnung wirft, was auch durch wiederholtes Gucken der Szene nicht verständlicher wird. Jetzt, deutet Peter Sloterdijk im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung an, hätten wir keinen Krieg in der Ukraine, wenn Russland kein riesengroßer Staat wäre. Stattdessen existierten, sagen wir, 8 oder 10 kleinere politische Einheiten. Keine von ihnen wäre angriffskriegsfähig, jede aber ausreichend wehrhaft. Wir hätten einen Flickenteppich aus hübschen, kleinen, lebenswerten Kleinstaaten. Ob er bei diesen hübschen kleinen Gebilden an die Schweiz denke, fragen Claudia Mäder und Thomas Riebi von der NZZ nach, was der Philosoph bejaht. Das geht beiden wohl runter wie Öl, und so scheinen sie schon von einer Welt aus ganz vielen kleinen Staaten nach Schweizer Vorbild zu träumen, als sie zu Sloterdijk sagen: Die Helvetisierung der Welt ist ihre Utopie. Sehen Sie irgendeine Chance für ihre Verwirklichung? Nein, antwortet der Philosoph überraschend und für die beiden Interviewer wohl auch enttäuschend. Utopien sind nicht dazu da, verwirklicht zu werden. Hände weg von der Verwirklichung, zumal was deutsche Ideen angeht. Deutschland ist, als Heimat von Karl Marx, die größte Exportnation für Irrtümer, die die Welt bewegten. Das möchte man kein weiteres Mal riskieren. Die Kunstkritik hat ausgedient, wurde auf einem Kongress in Deutschland behauptet. Den dazugehörigen Artikel in der Zeit müssen Sie bei Interesse allerdings selbst lesen. Stattdessen hier zum Schluss noch etwas Augenzwinkerndes von Hans Zippert. Die evangelischen Kirchen wollen bis 2045 klimaneutral werden, berichtet er in seiner satirischen Kolumne für die Welt noch wahrheitsgemäß, um dann seiner Fantasie mal wieder freien Lauf zu lassen. Die katholische Kirche wolle sich der Initiative anschließen. Die Hölle soll bis 2030 nicht mehr mit Kohle beheizt werden.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.